Was ist das hier? Ein Absperrband. Ziemlich billiges, leicht herzustellendes Absperrband. Eigentlich ist das nichts Besonderes, oder? Aber vermutlich haben wir das alle schon mal irgendwo gesehen. Und so ein Absperrband deutet darauf hin, dass es irgendwo eine Grenze für uns gibt. Es gibt also Situationen oder Orte, die wir nicht betreten dürfen. Und wir dürfen nicht hinter dieses Absperrband gehen. Vermutlich habt ihr das alles schon mal gesehen, nicht nur an der Baustelle, sondern irgendwo am Flughafen schon mal so Absperrbänder gesehen, richtig? So ein Absperrband deutet darauf hin, dass wir eine Grenze haben, dass wir nicht dahinter treten dürfen. Aber stell dir vor, so ein Absperrband würde sich plötzlich durch dein Leben ziehen. Nicht sichtbar, aber sehr deutlich. Plötzlich dürftest du nicht mehr nach Hause gehen. Du dürftest nicht mehr deine Kinder sehen. Du könntest nicht mehr deine Frau umarmen. Du würdest nicht mehr am Tisch mit deiner Familie sitzen können. Mit deinen Freunden dürftest du dich nicht mehr treffen. Und du könntest auch an keinem Gottesdienst mehr teilnehmen. Dieses Absperrband würde dich komplett isolieren in deinem Leben. Von all deinen Beziehungen und Kontakten. Aber genau darum geht es im Buch Levitikus. Wir sind im Buch Levitikus und darüber werden wir heute nachdenken. Kapitel 13 und 14, da geht es um unsere Kontakte. Es wird so ein Absperrband im Prinzip nicht visuell gezogen, sondern Gottes Gebote bilden eine gewisse Beschränkung. Wie schon gesagt, ich bin in der Serie von dem Buch Levitikus und jeder Titel oder jede Predigt trägt das Thema »Seid heilig«. Denn in diesem Buch geht es Gott um Heiligkeit. Er sagt, seid heilig, weil ich, euer Gott, bin heilig. Hier nochmal der Überblick über das ganze Buch. Ich habe das Buch in zwei große Kapitel oder zwei große Blöcke eingeteilt. Kapitel 1 bis 10, da geht es um Heiligung, der Weg zu Gott. Wie können wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen? Und Gott stellt einen Weg her, sodass wir zu ihm kommen können. Ab Kapitel 11. redet Gott über Heiligung, ein Weg mit Gott. Wenn Gott in deinem Leben ist und Gott an deiner Seite ist, wie sieht dann ein Leben in Heiligung aus? Und beim letzten Mal haben wir mit den Kapiteln 11 bis 15 angefangen. Und ich hatte damals die Überschriften gewählt. Es betrifft deinen ganzen Alltag. Es betrifft die Küche, den Körper und deine Kontakte. Und ich hatte bereits über Küche und Körper gesprochen. Und wir haben gesagt, wenn ein Israelit oder ein Jude in seiner Küche gekocht hat, dann konnte er nur bestimmte Sachen verwenden. Es hatte sicherlich gute Gründe, dass sie bestimmte Sachen essen und andere nicht essen sollten. Vielleicht waren das auch gesunde Sachen, die sie essen. Aber Gott geht es nicht in erster Linie oder nur um Gesundheit. Das ist ihm ganz sicher ein Anliegen. Aber ihm war viel wichtiger, dass man beim Kochen darüber nachdenkt, es gibt einen heiligen Gott und er unterscheidet zwischen rein und unrein. Dasselbe betrifft unseren Körper und heute sind wir dabei, darüber nachzudenken, was hat das mit unseren Kontakten zu tun? In Levitikus Kapitel 10, Vers 10 finden wir den Grundsatz. Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist. Das möchte Gott, dass wir erkennen, was heilig und unheilig, was rein und unrein ist. Heiligkeit ist im Buch Levitikus kein abstraktes Thema. Heiligkeit betrifft nicht nur die Gedanken, Gebete oder den Gottesdienst, sondern sie reicht in die Küche, in den Kleiderschrank und in die Kammern des Hauses. Und deshalb müssen wir uns heute mit diesen zwei Kapiteln einmal etwas intensiver beschäftigen. Es geht um Kontakte und wann wir Kontakte unterbrechen müssen und wie sie wiederhergestellt werden. Ich habe diese K für Kontakte gewählt, damit man sich besser merken kann. Ihr merkt schon, ne? So. Küche, Körper und Kontakte, das kann man sich gut merken. Aber es geht um mehr als nur menschliche Kontakte. Es geht auch um Beziehungen, es geht um Berührungen, es geht um Begegnungen. Es geht auch darum, dass wir zu bestimmten Räumen keinen Kontakt mehr haben sollen oder zu gewissen Gegenständen keinen Kontakt mehr haben sollen. Also es geht Gott immer wieder darum, dass er ein sogenanntes Absperrband vor das Leben eines Menschen zieht, damit er daran erinnert wird, dass Distanzen geschaffen werden müssen, um rein und unrein voneinander zu trennen. Heiligkeit betrifft unseren ganzen Alltag. Es betrifft auch unsere Kontakte. Ich habe folgende drei Fragen mitgebracht an diesen Text, an diese zwei Kapitel. Diese werden in diesen zwei Kapiteln beantwortet. Die erste Frage, wann müssen Kontakte reduziert werden? Da gibt uns das Gesetz, Levitikus, ganz konkrete Anweisungen. Wann müssen Kontakte unterbrochen werden? Die zweite Frage, die dieser Text beantwortet, was passiert, wenn Kontakte reduziert werden? Und das dritte, wie wird der Kontakt wiederhergestellt? Das ist letztendlich das Ziel mit diesen zwei Kapiteln. Und deshalb ist das der letzte und auch der wichtigste Punkt eigentlich hier in diesem Text. Also, Levitikus beschreibt in Kapitel 13 und 14, wie Kontakte unterbrochen werden, wann sie unterbrochen werden, aber auch wiederhergestellt werden. Die Botschaft dieser Kapitel lautet, Gottes Heiligkeit nimmt Unreinheit ernst. Gottes Heiligkeit nimmt Unreinheit ernst, aber sie gibt dem Unreinen nicht auf. Gott will wiederherstellen. Komm, wir schauen uns den Text gemeinsam etwas näher an. Erstens, wann müssen Kontakte reduziert werden? Wir lesen ab Vers 1 in Kapitel 13. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach, wenn bei einem Menschen an seiner Haut eine Erhöhung oder ein Ausschlag oder ein weißer Flecken entsteht und zu einer aussätzigen Stelle an der Haut wird, soll man ihn zum Priester Aaron führen oder zu seinen Söhnen, den Priestern. Also nochmal, Levitikus 13, 14 wirkt auf den ersten Blick sehr technisch. Es geht um Flecken, Geschwüre, Brandwunden, kahle Stellen, Kleidung, Leder, Häuser. Doch der Text ist kein medizinisches Handbuch. Die entscheidende Frage lautet, was ist rein und was ist unrein vor dem heiligen Gott? Das hebräische Wort für Aussatz, was in den meisten Übersetzungen hier so als Aussatz übersetzt wird, meint nicht direkt Lepra. Klar, Lepra ist auch eine Form von Aussatz, aber das ist nicht die einzige Form von Krankheit, sondern im Gegenteil, es ist ein Sammelbegriff für verschiedene auffällige Veränderungen an Haut, Kleidung und auch Gebäuden. Gemeint können dabei verschiedene Hautkrankheiten sein, Pilzbefall, Pigmentstörungen, entzündete Wunden und tatsächlich auch Schimmel. Nochmal, eine genaue medizinische Diagnose ist hier für die Auslegung überhaupt nicht relevant und entscheidend. Sondern es geht um die Priester, die etwas feststellen. Die Priester sind keine Ärzte. Sie heilen nicht, sondern sie halten nur fest. Sie beobachten. Sie verschreiben auch keine Salben oder heilen den Betroffenen, sondern sie sind nur da, um etwas zu beobachten. Und am Ende festzuhalten, ist der Mensch oder ist die Sache rein oder unrein? Aussatz kann an einigen Stellen in der Bibel tatsächlich als Gericht Gottes verstanden werden. Bei Miriam, Gehasi, dem Knechten oder dem König Usia. Aber Aussatz ist nicht per se eine Folge von Sünde, sondern im Gegenteil. Krankheit ist in der Bibel nicht immer eine Folge von Sünde, sondern bestenfalls Krankheit ist etwas, was dem Sündenfall folgt. Also vor dem Sündenfall hat Gott den Menschen ohne Erkrankung und ohne Krankheit geschaffen. Aber die Folge der Sünde ist Krankheit. Deshalb hat Jesus Christus am Kreuz auch unsere Krankheiten auf sich genommen. Und es wird einen Tag geben, wo wir alle frei sein werden von jeder Erkrankung. Wir werden heilig und rein und gesund vor Gott sein. Noch leben wir im Diesseits und Krankheit gehört zu unserem Leben, ist aber nicht immer eine direkte Folge von Sünde. Und dennoch macht sie den Menschen unrein und er muss auf diese Weise in besonderer Weise behandelt werden. Das stellen wir in diesen zwei Kapiteln fest. Ein weiteres Wort, das kommt hier andauernd vor. Allein in Kapitel 13 kommt das Wort 47 Mal vor. Und zwar Stelle, Fleck oder Befund. Lest mit mir in Kapitel 13, Vers 3. Da kommt das Wort 4-mal vor. Luther übersetzt hier mit Befund. Der Priester soll den Befund auf der Haut ansehen. Wenn das Haar in dem Befund weiß geworden ist und das Aussehen des Befundes tiefer erscheint als die Haut, dann ist es ein Aussatzbefund. Also 4-mal das gleiche Wort, 47-mal in diesem Text. Es geht also um ein gewisses Anzeichen. Ein Fleck oder eine Veränderung macht den Menschen nicht sofort unrein. Aber es muss näher untersucht werden. Der Priester muss hinsehen, warten und nach 7 Tagen erneut untersuchen. Also die entscheidende Frage lautet immer, breitet sich der Befall aus oder nicht? Ich fasse das mal hier zusammen, was das für ein Prozedere gewesen ist. Einfach mit meinen Worten. Das ist so der Ablauf gewesen, wenn man einen Befund oder eine Stelle oder einen Flecken gesehen hat, was geschah dann? Zunächst mal ein ungewöhnliches Zeichen wird entdeckt. Zweitens, der Betroffene wird zum Priester gebracht. Der Priester untersucht das Anzeichen sorgfältig. Er entscheidet entweder sofort über rein oder unrein. Ist der Befund nicht eindeutig, folgt eine Absonderung für 7 Tage. Danach wird der Betroffene erneut untersucht. Falls der Befund dann weiterhin nicht eindeutig ist, folgt eine zweite 7-tägige Beobachtungszeit. Und erst danach kommt die abschließende Beurteilung des Priesters. Je nach Ergebnis folgen dann eben die Waschungen, Wiederaufnahme in die Gemeinschaft oder die Absonderung außerhalb des Lagers. Und in diesen 2 Kapiteln werden 3 große Bereiche des menschlichen Lebens besprochen. Und zwar der Körper, ich habe wieder 3 Ks gefunden, der Körper, die Kleidung und die Kammern, also im Prinzip die Räume des Hauses. Reden wir ganz kurz über den Körper. Der Körper wird vom Priester untersucht und es werden alte Wunden oder Brandstellen gesichtet und man stellt fest, ob jemand hier etwas Schlimmeres hat oder ob es eben einfach nur etwas ist, was zum Leben dazugehört. Es gibt Wunden, die wird man nicht mehr loswerden, irgendwelche Verletzungen, die als, ja, sage ich mal, auch als Merkmal am Körper bleibt. Es gibt sowas wie der Haarausfall. Es ist fast ein bisschen lustig, darüber zu lesen. Ich habe bei mir in der Bibel ein Smiley dran gemacht. Also Haarausfall ist nicht per se eine Sünde. Ist sehr beruhigend für mich hier vorne. Ne? Für einige von euch auch. Also, aber der Rest sollte nicht lachen. Also, warum lacht ihr alle? Na gut, also ja, eine Glatze ist nicht per se etwas Unreines. Ja? Ist nicht sofort eine Krankheit. Aber es kann ein Anzeichen für Erkrankung sein. Und das sollte der Priester beobachten. Ja? Also ich bin froh, nicht jede Glatze ist ein Problem, sagt Levitikus. Also wie gesagt, er beobachtet. Ja? Dasselbe geschah mit Kleidung. Ja? Auch Kleidung, Stoffe, Leder, Gebrauchsgegenstände konnten von so einem gewissen Schimmel oder Pilz befallen werden. Auch hier galt ein sorgfältiges Untersuchen, Beobachten, 7 Tage Absonderung, ja, damit andere Gegenstände nicht dadurch auch noch irgendwie von dem Pilz befallen werden. Es macht irgendwie sehr viel Sinn, was hier steht. Nochmal, bei dem Ganzen hat Gott eine größere Idee. Gott möchte, dass durch das Beobachten von gewissen Erkrankungen oder Befindlichkeiten oder irgendwelchen schwierigen Schimmeln, die da im Haus waren, möchte Gott einen Hinweis geben auf seine Beziehung. Der Mensch soll auf diese Weise an seine Beziehung mit Gott denken und wissen, es gibt ein größeres Problem als eine Erkrankung an der Haut oder ein Schimmel auf den Kleidungen. Das größere Problem ist die Sünde im Leben des Menschen, die Trennung zwischen Gott und Mensch. Das ist das größere Problem. Aber die äußeren Umstände haben den Menschen daran erinnert, dass er in einer Beziehung zu Gott steht und dass diese Trennung das größere Problem ist. Und deshalb im letzten Abschnitt, Kapitel 14, ganz zum Schluss, wird Israel gesagt, wenn ihr dann irgendwann ins Land Kanaan einzieht, werdet ihr in Häusern wohnen. Jetzt wohnten sie ja nicht in Häusern. Sie waren ja unterwegs. Und entsprechend sagt Gott in der Vorausschau, wenn ihr irgendwann im Land Israel seid, dann kann es passieren, dass eure Häuser von Schimmel und von Pilz befallen werden. Und dann soll man entsprechend darauf achten, dass man damit vernünftig umgeht, beziehungsweise dass man entsprechende Vorschriften einhält. In Levitikus 14, 35 heißt es, es sieht mir aus wie ein Anzeichen am Haus. Das heißt, da ist irgendein Fleck am Haus und dann soll man entsprechend damit umgehen. Man holt den Priester, man beobachtet das und so weiter. All diese Dinge, wie wir es hier im Text wiederfinden. Gott interessiert sich nicht nur für den Gottesdienst, hört ihr? Sondern er interessiert sich auch für den Ort, wo wir wohnen. Und wie wir leben. Immer wieder heißt es, der Priester sieht, der Priester prüft, der Priester erklärt rein oder unrein. Der Betroffene entscheidet nicht selbst, sondern es werden andere herzugezogen, die sorgfältig prüfen und konsequent handeln. Immer wieder ist das hier in diesem Text zu finden. Diese Trennung kann unter Umständen schmerzvoll sein, aber sie ist notwendig, um rein und unrein zu unterscheiden. Dabei ist unrein nicht immer per se Sünde. Das habe ich vorhin schon gesagt. Unrein heißt nicht sofort Sünde, sondern es meint einfach nur, es ist eine Notsituation, es ist ein Problem und es muss geklärt werden. Vor einigen Monaten hatten wir am Bibelseminar Bonn einen Klassenraum absperren müssen. Wir konnten ihn nicht mehr benutzen. Es gab ein ganz einfaches Problem. Wir haben da oben das Flachdach geflickt und geflickt und es ist immer wieder Wasser reingelaufen. Wir standen schon überall Eimer in dem Zimmer, aber es war irgendwann nicht mehr möglich, vernünftigen Unterricht in diesem Raum durchzuführen. Und dann haben wir kurzerhand einen Dachdecker geholt und ein neues Dach draufgesetzt. Und wir dachten, das Problem ist behoben. Die Studenten sind wieder in den Raum rein und dann kam jemand auf die Idee, mal die Verkleidung an der Decke mal abzunehmen. Jemand hob die Verkleidung ab oder auf und darunter hatte sich ein schwerer Schimmel gebildet. Und wir wussten, dass dieser Raum hat ein größeres Problem, als dass da Wasser eingedrungen ist. Die ganze Decke war verschimmelt. Der Raum war nicht mehr zu benutzen. Wir mussten den Raum wieder sperren und haben Experten reingeholt. Und die Experten haben tatsächlich besten Mitteln und mit großer technischen Aufwand diesen Raum gereinigt und wiederhergestellt. Schaut mal, genau das ist hier das, was hier der Text sagt. Ja, es gibt Situationen, da kommen wir nicht mehr alleine weiter. Da brauchen wir Hilfe von außen. Da muss jemand anders beurteilen, ob das noch immer gut ist oder nicht. Immer wieder heißt es hier im Text, der Priester sieht, der Priester prüft, der Priester klärt. Und damit sollte deutlich gemacht werden, das Schlimmste an der Unreinheit ist nicht der Fleck auf der Haut, sondern der Israelit sollte erkennen, noch schlimmer ist die Trennung von Gott, die Absonderung von Gott. Nicht ihre Unreinheit war das größte Problem, sondern die Sünde. Sünde tut genau das, was der Aussatz hier tut. Sie isoliert, sie macht mich einsam, sie bringt mich in Scham, ich verstecke mich, ich will nicht mehr gesehen werden. Unsere Zeit, in der wir gerade leben, sagt immer wieder, du musst dich selbst annehmen. Du musst dich selbst finden. Du musst wissen, was gut und schlecht ist. Du musst für dich die Wahrheit definieren. Aber Levitikus sagt, nein, nicht du und ich bestimmen, was richtig und falsch ist. Nicht du und ich bestimmen, was heilig und unheilig ist, sondern Gott ist derjenige, der entscheidet, was rein und unrein ist. Der Mensch kann nicht sagen, bei mir ist alles in Ordnung. Er kann nicht einfach alles verdrängen. Er kann sich nicht selbst gerecht erklären, sondern es ist der heilige Gott, der sagt, was gut und richtig ist. Und es ist eine heilsame Wahrheit. Es ist zwar eine schlechte Nachricht, dass wir erfahren, dass wir Sünde in unserem Leben, aber es ist auch heilsam. Denn Gottes Urteil ist immer gerecht und wahr. Er handelt nie willkürlich. Und deshalb ist meine Frage an dich heute Morgen hier in diesem Raum oder da, wo immer du dich gerade befindest, wer in deinem Leben darf den Fleck in deinem Leben dir zeigen? Wer darf dir ins Leben hineinreden? Wer kann dir sagen, du hast da ein Problem in deinem Leben? Das ist die Botschaft dieses Textes. Der Priester kam und sagte, es ist unrein oder es ist rein. Wer ist dieser Mensch in deinem Leben? Billy Graham wurde mal gefragt, wer ist der Mensch, der dir geistliche Wahrheiten in dein Leben hineinsprechen kann? Und Billy Graham, ohne zu zögern, sagt, das ist meine Frau Ruth. Niemand kennt mich so gut wie meine Frau und sie darf in mein Leben hineinreden und sagen, Billy, du hast da ein Problem. Vielleicht ist es dein Ehepartner, vielleicht ist es ein guter Freund, vielleicht ist es auch der Pastor in der Gemeinde. Für manche, die denken, das ist nur der Pastor. Der darf sagen, was richtig und falsch ist. Natürlich sind wir Pastoren dafür da, um Gottes Wort zu verkündigen und zu sagen, was Sünde ist. Aber schaut mal, das Neue Testament spricht vom allgemeinen Priestertum. Wir alle sind quasi wie im Alten Testament die Priester. Denn es steht bei Jesus, Jesus sagt, wenn du deinem Bruder sündigen gehst, dann geh und sag's dem Pastor. Nee, steht da nicht, richtig? Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh hin und sag es ihm. Das heißt, deine und meine Aufgabe ist, wenn du jemand hier im Raum siehst, der in Sünde lebt, dann haben wir die gleiche Aufgabe wie der Priester, hinzugehen und zu sagen, hör mal, da ist ein Fleck in deinem Leben. Da ist eine Stelle in deinem Leben. Und die müsstest du mal etwas genauer anschauen. Vielleicht sollten wir nicht sofort ein Urteil darüber sprechen, über den Menschen, aber zumindest mal den Hinweis machen und dann gemeinsam im Gebet gucken, ob vielleicht dieser Fleck größer wird. Und das Problem, die Sünde größer wird. Das ist die Botschaft von Levitikus 13. Die Bibel will uns darauf hinweisen, dass wir alle ein Problem haben. Die größte Trennung ist nicht, dass wir sozial distanziert sein könnten von anderen Menschen. Die größte Trennung ist, dass wir von Gott getrennt sind. Dass die Sünde uns für immer von Gott trennt. Und deshalb macht dieses Buch und dieses Kapitel so deutlich, dass ein Opfer notwendig wird. Wir kommen am Ende zur Wiederherstellung. Gott will dieses Problem beheben, aber zunächst einmal hält er das Problem fest. Und sagt, schau in dein Leben hinein und erkenne, dass Unreinheit von Gott nicht geduldet wird. Also, wann braucht man die Reduzierung von Kontakten? Zweitens, was passiert, wenn Kontakte reduziert werden? Wir kommen zum nächsten Abschnitt. Levitikus Kapitel 13, Vers 45 und 46 sagt Folgendes. Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und soll rufen, unrein, unrein. Und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, alleine wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Ganz ehrlich, das ist ein schwerer und bedrückender Text, oder? Ich meine, ich hatte ganz am Anfang gesagt, stell dir vor, da zieht jemand so ein Trennband, so ein Band vor dein Leben und sagt, du darfst nicht mehr. Schaut mal, was hier mit dem Unreinen passiert. Er musste zerrissene Kleider tragen. Sorry, also vor heute ist das ja irgendwie so modern, ne? So zerrissene Hosen zu tragen. Das war damals kein modernes Kleidungsstück, sondern im Gegenteil. Es zeigte, mit mir stimmt etwas nicht. Ja? Also das ist nicht das heutige Signal, wenn jemand da mit kaputten Jeans rumläuft. Aber damals war das ein Zeichen von, ich habe ein Problem. Ja? Seine Haare waren ungeordnet. Okay, es gibt Leute, die haben keine mehr, aber hier im Raum sehe ich einige mit ordentlichen Frisuren. Weißt du, so, also, er sollte aber seine Haare einfach hängen lassen, um damit zum Ausdruck bringen, ich gehöre nicht dazu. Ich habe ein Problem. Ich bin jemand, der ausgesondert worden ist. Er musste dann seinen Bart bzw. seinen Mundbereich verhüllen. Das ist sowas wie eine Maske tragen. Das kennen wir aus gewissen Zeiten. Und dann musste er ständig rufen, unrein, unrein. Stell dir mal vor, er musste ständig, sobald er irgendwo jemand sah, der gesund ist, musste er rufen, unrein, du darfst mit mir keinen Kontakt haben. Halt dich von mir fern. Das ist schon eine Diskriminierung. So fühlt sich das zumindest an, wenn man diesen Text liest, oder? Und dann das Allerschlimmste, er musste alleine wohnen außerhalb des Lagers. Also Menschen, die in so einer Situation sich befanden, die waren sowas wie lebendig tot. Ja, sie haben ihr Zuhause verloren, sie haben die Nähe zur Familie verloren, die Gemeinschaft mit anderen, die Teilnahme im Gottesdienst und sie hatten auch den normalen Platz im Volk verloren. Der Betroffene musste also selbst für sich sorgen und lebte im Abstand mit allen anderen. Das kann man sich kaum vorstellen, oder? Hier heißt es, alleine soll er wohnen, Vers 46. Außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Alleine meint nicht unbedingt alleine, denn ihr wisst, in der Bibel zum Beispiel 10 Aussätzigen. Erinnert ihr euch an die Geschichte, die Jesus dann geheilt hat? Die lebten schon zusammen. Also innerhalb dieser Gruppe von Abgesonderten konnte man schon sich auch zusammentun. Aber alleine im Sinne von abgesondert von der Familie, von dem Volk. Kein Zugang zu dem ganz normalen sozialen Leben innerhalb der Volksgemeinschaft. Der Grund, warum das geschah, wird uns im 4. Buch Mose gezeigt. In 4. Mose, Kapitel 5, Vers 3 lesen wir, damit sie nicht ihr Lager unrein machen, in dessen Mitte ich wohne. Also es ging nicht alleine nur um eine mögliche Ansteckung. Das war sicher auch Gottes Absicht. Gott wollte immer schon, dass wenn jemand krank ist, er den anderen nicht ansteckt, willentlich. Und deshalb ist das nur anständig und richtig, sowohl damals als auch heute, dass man sich distanziert, um nicht andere Menschen anzustecken, damit sie nicht auch krank werden. Der entscheidende Grund war aber die Erinnerung. Sie sollten erinnert werden, der heilige Gott wohnt in der Mitte seines Volkes. Und deshalb musste das Lager, der Ort, wo Gott in der Gemeinschaft mit seinem Volk lebte, als heiliger Lebensraum reingehalten werden. Das zeigt, Unreinheit ist nicht nur ein persönliches Problem, was ein einzelner Mensch an sich trägt, kann Auswirkungen auf andere haben. Kultische Unreinheit ist nicht automatisch persönliche Sünde. Das habe ich bereits gesagt. Nicht jeder Aussätzige war wegen seiner konkreten Sünde krank. Aber eben diese kultische Reinigung, dieses aus dem Lager rausgehen, erinnert daran, dass Sünde uns trennt, isoliert und die Gemeinschaft zerstört. Das ist Gottes Absicht. Die Krankheit eines Menschen und die Trennung der Kranken von den Gesunden erinnerte ganz Israel daran, dass es ein größeres Problem gibt als die Krankheit. Die Sünde trennt einen Menschen immer direkt von Gott. Seit Adam und Eva, die aus dem Paradies vertrieben wurden, weiß der Mensch, dass sein Problem so groß ist, dass die Trennung zwischen ihm und Gott da ist. Ihr Lieben, seit Corona wissen die meisten von uns theoretisch, was Quarantäne heißt, richtig? Also zum Teil auch sehr praktisch, nicht nur theoretisch. Ja, Distanz war das große Wort in dieser Zeit. Aber bei der Ansteckungsgefahr müssen die Gesunden natürlich geschützt werden. Aber achtet darauf, dass es hier in diesem Text nicht direkt einfach nur um Krankheit geht. Es geht um dieses Symbol, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass er keine Gemeinschaft mit Sünder haben kann. In der Gemeinde Jesu ist nicht Krankheit das größte Problem. Nicht Krankheit ist das größte Problem der Gemeinde, sondern immer Sünde, die nicht erkannt, bekannt oder verlassen werden will. Krankheit macht einen Menschen nicht direkt schuldig, Sünde immer. Besonders unbußfertige Sünde. Sie zerstört Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Wie so ein fauler Apfel im Apfelkorb zerstört Sünde unsere Gemeinschaft. Und deshalb sagt die Bibel, das Neue Testament, dass die Gemeinde auch Menschen isolieren soll, die nicht dazugehören. Das, was wir Gemeindezucht nennen, manche sagen, Gemeindezucht ist kein richtiger, guter Begriff, der kommt auch in dieser Weise im Neuen Testament nicht vor. Aber das, was die Bibel, das Neue Testament lehrt, ist, wenn sich jemand Bruder nennen lässt und in der Sünde lebt, dann soll er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Das ist ein schmerzvoller Prozess. Da verurteilen wir auch niemand. Da stellen wir uns auch nicht hin, als wären wir die besseren Christen. Sondern da machen wir nur etwas klar, was Levitikus damals schon klar machen wollte. Sünde trennt zwischen Gott und auch zwischen Menschen. In Galater 6,1 sagt Paulus sehr deutlich, helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Das muss immer die Absicht sein bei Gemeindeausschluss. Die Absonderung soll die Gemeinde schützen, die Sünde nicht verharmlosen, aber es soll auch den Betroffenen helfen, zur Umkehr zu kommen. Das ist immer die Absicht. Und deshalb gehen wir diesen Menschen in Liebe nach. Jemand hat mal sehr treffend gesagt, die Gemeinde ist ein Krankenhaus, aber hoffentlich kein krankes Haus. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Wir sind ein Ort, wo wir alle zusammenkommen. Wir haben alle unsere Nöte und Probleme. Wir alle haben Schuld und Sünde in unserem Leben. Niemand stellt sich hier vorne hin und sagt, ich bin besser als du. Wir sind ein Krankenhaus, wo wir einander helfen, haben wir vorhin gesagt. Wir gehen aufeinander zu und helfen uns. Aber wir sind kein krankes Haus, wo einfach Sünde toleriert wird, geduldet wird, wo Sünde verharmlost wird, wo Sünde ignoriert wird. Das darf es nicht sein. Und Levitikus lehrt uns, das ist der Grund, warum Kontakte unterbunden werden müssen und wie es dazu kommen kann, dass Menschen sich auch voneinander distanzieren müssen. Sowohl im Buch Levitikus als auch jetzt im Neuen Testament. Aber der Abschluss dieses Kapitels ist, wie wird der Kontakt wiederhergestellt? Das ist für mich sehr beruhigend, dass dieses Kapitel oder dieser Text, dieser Abschnitt positiv endet. Es soll Wiederherstellung möglich sein. Wir kommen zum dritten Punkt und damit zu meinem letzten Punkt. Wie wird der Kontakt wiederhergestellt? Ab Kapitel 14, Vers 1, wir lesen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, dies ist das Gesetz über den Aussätzigen, wenn er gereinigt werden soll. Man soll ihn zum Priester bringen. Vers 3. Und der Priester soll aus dem Lager gehen und feststellen, dass die kranke Stelle am Aussätzigen heil geworden ist. Also, das zunächst einmal, der Priester sucht den Ausgeschlossenen, den Distanzierten auf. Levitikus setzt voraus, dass die Krankheit abgeheilt ist. Es wird nicht näher beschrieben, wie es dazu gekommen ist. Es ist ein Wunder passiert, wie das bei Jesus der Fall war, als er die Aussätzigen geheilt hat. Oder ist eine Fehldiagnose da gewesen? Oder ist er ganz natürlich wieder gesund geworden? Hat er medizinische Hilfe in Anspruch genommen? Das bespricht hier Levitikus nicht. Sondern es geht darum, dieser Mensch ist wieder gesund geworden. Und dann heißt es, der Priester soll aus dem Lager gehen. Weil der Kranke darf nicht ins Lager kommen, also in die Volksgemeinschaft darf er nicht. Deshalb kommt der Priester raus. Kannst du dir diesen emotionalen Moment vorstellen? Dass jemand Wochen, Monate, vielleicht jahrelang isoliert gewesen. Kein Kontakt mehr mit seiner Familie. Kein Kontakt mit anderen Menschen. Und plötzlich sieht er den Priester kommen. Der Priester ist gerufen worden, so heißt es hier im Text. Und der Priester kommt raus. Vielleicht sogar in seiner kompletten Bekleidung als Priester. Und er sieht ihn, wie er aus der Ferne kommt. Und ihm zuspricht, du bist wieder rein. Weißt du, dieses Bild schreit nach Jesus Christus, oder? Jesus Christus ist derjenige, der aus dem Himmel herabkam zu uns Menschen. Du und ich, wir hätten nie den Zugang zurück zu Gott gefunden. Nie, wenn nicht Jesus Christus herabgekommen wäre, Mensch geworden wäre. Für dich und für mich das endgültige Opfer am Kreuz von Golgatha geworden ist. Das ist das Bild, das dieser Priester hier zeigt. Der Priester kommt heraus und sagt, du bist rein. Er spricht ihm diese Worte zu, wie das Jesus den Aussätzigen zugesprochen hat. Ich will, sei rein. So lesen wir es in Markus 1. Jesus ist derjenige, der sich nicht scheut, auf uns zuzugehen. Weißt du, kennst du den Ausdruck Kontaktschuld? Gilt bei Association, ist der englische Ausdruck. Kontaktschuld ist, wenn du mit jemand gesehen worden bist, der irgendwas Böses getan hat oder der irgendwas Schlimmes verbreitet und man sagt, also du hast Kontakt mit dieser Person, also bist du auch ein solcher Mensch. Das heißt, du wirst quasi schuldig, weil du in Kontakt mit dieser Person gewesen bist. Weißt du was? Jesus hat kein Problem mit Kontaktschuld. Wisst ihr, wie er im Neuen Testament genannt wird? Er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Hallo, das war kein Ehrentitel für Jesus. Das war fast eine Beleidigung. Der ist ein Freund von Sündern und Zöllnern. Aber Jesus Christus schämt sich nicht, mit dir und mit mir Kontakt zu haben, weil er diesen Kontakt sucht. Er geht raus aus dem Lager uns entgegen, um uns von aller Unreinheit rein und heilig zu machen. Das ist unser Jesus. Und das soll im Buch Levitikus bereits angedeutet werden. Der Priester kommt zum Kranken und spricht ihn wieder gesund und rein. Das ist unser Jesus. Der Priester stellt die Reinigung fest. Lesen wir dann weiter. Der Priester bestätigt, dass er rein ist. Dann wird er durch ein Opfer wiederhergestellt. Das Ganze würde jetzt zu lang dauern, das auszuführen. Das kannst du mal in Ruhe nachlesen. Da ist sehr viel Symbolik drin. Der Kranke kehrt dann Schritt für Schritt zurück. Zunächst ins Lager, dann ins Zelt und dann zurück ins Heiligtum. Und er darf wieder in der Gemeinschaft mit Gott und Mensch sein. Was für ein schöner Text. Lest mit mir, was in Kapitel 14, Vers 14 steht. Und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen und es dem, der sich reinigt, auf das Läppchen des rechten Ohres tun. Ja, merkwürdige Beschreibung, aber lies mit mir weiter. Er soll auf den Daumen seiner rechten Hand etwas von dem Blut tun und auf die großen Zehen seines rechten Fußes tun. Wir hatten dieses Bild schon mal im Buch Levitikus. Es ist nichts anderes als eine symbolische Handlung, um zu sagen, du bist rein. Das Blut seines Sohnes macht uns rein von allen Sünden. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments und die Symbolik ist hier in Levitikus. Du wirst mit Blut berührt, um damit zu sagen, du bist gereinigt worden. Deshalb starb Jesus am Kreuz von Golgatha. Deshalb floss Blut vom Kreuz von Golgatha. Und deshalb feiern wir dieses Kreuz von Golgatha. Nicht, weil es ein Kreuz ist, sondern weil unser Herr Jesus Christus dort für unsere Sünden starb. Und wir durch ihn gereinigt worden sind. Was für ein Geschenk göttlicher Liebe. Was für ein Moment der Wiederherstellung. Ja, wir fingen damit an, dass wir gesagt haben, es muss erstmal festgestellt werden, ob irgendeine Krankheit oder irgendein Aussatz vorhanden ist. Wir sprachen darüber, dass eine gewisse Distanz gewahrt werden musste. Aber dann sprechen wir hier von der Wiederherstellung. Und in Versen 21 bis 32, auch der Arme musste kein großes Opfer mehr bringen, sondern es war egal, in welchem sozialen Status du dich befunden hast, es wurde immer Versöhnung möglich. Und in diesem Sinne haben wir eine gute Nachricht heute Morgen für jeden von uns. Du kannst wiederhergestellt werden, hörst du? Du kannst wiederhergestellt werden. Und wenn Gott in dein Leben hineinschaut, dann definiert er dich nicht über das, was in der Vergangenheit geschehen ist. Er stellt dich wieder her und du bist wieder rein. In Gottes Augen bist du wieder rein. Menschen reduzieren uns manchmal auf das schlimmste Kapitel unseres Lebens. Das ist der Geschiedene, das ist der psychisch Kranke, das ist der Alkoholiker, das ist der Pornosüchtige, der Streitsüchtige, der Ehebrecher. Der heilige Gott tut das nicht. Wenn er dich wiederherstellt, dann schaut er nicht zurück, er schaut nach vorne. Dann bist du sein Kind in Gottes Armen, rein und heilig. Ich weiß nicht, welche Probleme du gerade mit dir rumträgst. Ich weiß nicht, wer in dein Leben hineinreden darf und Flecken und Sünden in deinem Leben ansprechen darf. Such Menschen, die das für dich tun können. Sprich in das Leben Menschen hinein, wo du siehst, da passiert gerade etwas, was unrein und nicht heilig ist. Lass uns diese Aufgabe wahrnehmen. Aber ich lade dich heute Morgen ein. Warte nicht auf morgen, sondern komm heute zum Kreuz. Bekenne einfach deine Schuld und Sünde und sag, Jesus, hier stehe ich da. Hier stehe ich und möchte Buße tun. Ich möchte wiederhergestellt werden. Ich möchte, dass du mich reinmachst von meiner Unreinheit, von meiner Sünde. Gott will das. Vielleicht bist du schon lange Christ, aber du schleppst diese Last mit dir rum und du denkst, du musst alleine fertig werden. Nein, da ist einer, der für dich schon gesiegt hat. Shane und Shane singen in einem Lied, I'm fighting a battle you've already won. Ich kriege immer Gänsehaut bei diesem Lied. Übersetzt heißt das, ich kämpfe noch den Kampf, doch du hast den Sieg errungen. Womit quälst du dich? Jesus hat für dich den Sieg errungen. Komm und gib deine Schuld hier am Kreuz ab. Das kannst du natürlich auch im Raum in deinen Reihen machen. Du kannst es zu Hause machen. Du kannst es vor deinem Gerät machen. Aber hier ist es vielleicht der richtige Ort, Gott einfach zu sagen, ich möchte wiederhergestellt werden, hilf mir dabei. Und hier sind Seelsorger, die gern mit dir reden und mit dir beten. Jesus sagt nicht, kommt zu mir, ihr Reinen und Heiligen, richtig? Sondern er sagt, kommt zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid. Gott will diese Trennung, die zwischen Gott und Mensch besteht, er will sie für immer beenden. Er will sie beenden. Er will sie beenden. Er will sie beenden, damit die Gemeinschaft wiederhergestellt ist. Und schau mal, dafür feiern wir Gottesdienste wie diesen. Wir möchten dich heute und hier einladen. Lass dich von Jesus wiederherstellen. Er soll in dein Leben hineinsprechen. Nicht die Gesellschaft, nicht du selbst, sondern Gott in seinem Wort bestimmt, was Sünde ist. Und deshalb komm. Und wir beten zusammen und wir schauen auf deinen Fleck im Leben. Vielleicht wirst du wiederhergestellt heute in diesem Gottesdienst. Was wird das für ein Geschenk seiner Gnade und Liebe? Er wollte es damals, er will es heute. Und er sagt, komm, wir werden jetzt miteinander ein Lied singen. Und während wir das Lied singen, darfst du hier nach vorne zum Kreuz kommen, wenn du möchtest. Und wir beten zusammen. Ansonsten lade ich dich ein. Stell die Beziehung zu ihm wieder her, damit die Flecken weg sind. Und er sagt, sei rein. Das ist der heilige Gott. Amen.